Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder vor euch stehen darf und ich das Wort Gottes bringen darf. Und das war nämlich gar nicht so ganz sicher, ob ich es wirklich schaffen würde, denn wie heute mir der Kurt das wunderschöne Stichwort gegeben hat, Bootfirma. Mich hat das Bootfirma nämlich die letzte Woche nicht nur nach Deutschland geführt, sondern auch nach Barcelona. Und gestern um diese Uhrzeit bin ich schon durch Barcelona geschlendert und habe auf meinen Flug gewartet und bin also heute Nacht erst um 2 Uhr nach Hause gekommen, endlich, nach einer langen Odyssee. Aber Gott ist ja in den Schwachen mächtig und in den Müden hoffentlich auch. Also insofern, also bitte, heute wird es eine Predigt, die genau darauf wurzelt. Ja, Barcelona gestern. Ich habe mich mit Paulus sehr verbunden gefühlt, interessanterweise. Ich war schon voll in diesem Predigt-Modus, ja, und habe mir vorgestellt, wie es wohl Paulus gegangen ist, als er vor eben 2000 Jahren durch Athen gegangen ist. Und ich bin genauso auf der Suche gewesen in der Innenstadt, ja, also da gerade so diese beiden berühmten Bezirke El Gotik und El Born, ja, ob ich da irgendwas finde, ja, wo ich Gott nahe sein kann. Und tatsächlich, es gibt auch dort sehr berühmte Kirchen und Kathedralen. Das Besondere nur dort ist, ja, wenn man da rein will, muss man vorher an der Kasse erstmal Eintritt zahlen. Ja. Also dort kostet es tatsächlich Geld, in der Kirche zu Gott zu beten. Gut, aber interessant war dann, ich saß auf einem Platz, sah ich einen Mann und einen alten Herrn mit weißem Bart und der saß auf einem Stuhl, blätterte in einem Buch und er war mit lauter Zetteln umlegt. Ja, da standen in großen Lettern irgendwelche Texte drauf, sehr handgeschrieben, die ich natürlich nicht lesen konnte, weil sie katalanisch waren oder spanisch wahrscheinlich. Und auch auf dem Hut am Kopf hat er einen großen Karton drauf gehabt, da stand auch was drauf. Und ich habe dann Fotos gemacht, ne, und habe mir gedacht, was macht er da? Und vor allem, er hat nämlich Folgendes gemacht, er hat vor sich eine Klobürste stehen gehabt, ja. Und alle 5 Minuten zieht er die plötzlich raus, die Bürste, und macht piep, 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 piep und zeigt mit der Bürste auf alle, die um ihn herum gestanden sind. Und dann steckt er sie wieder zurück. Und was? Nein, schon trocken, ne? Trocken, ne? Nein, es war auf einem Platz. Das war nicht Kirche, ja? Wie gesagt, auf einem Platz, nicht? Und ich dachte mir, okay, jetzt googelst du mal nach, was hat der Mann denn dort damit gemacht? Und habe das dann eben übersetzt, nicht? Und dann stand dann dort, er ist ein mobiler Suchtdetektor. Ja? Mobiler Suchtdetektor. Und auf einmal, durch diese Übersetzung ist mir klar geworden, Mensch, dieser Mann hat eine Botschaft. Ja? Und die Leute, die um ihn herum gestanden sind und dort die Texte gelesen haben, die haben wohl dort gelesen irgendwo, was sie wohl für Süchtler sind. Ja? Und die Klobürste kann ich mir nur so vorstellen, nach dem Motto, was macht mit der Klobürste? Ja, man reinigt den Schmutz und vielleicht hat er damit auch das so angezeigt, dass er das tun wollte. Und ich wusste jetzt nicht, wie weit da Jesus Christus drin vorkommt. Aber ich dachte mir, diese Aktion ist zumindest sehr spannend und sie lockt Leute an und Leute, die lesen und sie schauen und sie bleiben stehen und sie lassen sich mit der Klobürste dort abscannen. Ja. Also es hat irgendwie funktioniert. Und dann dachte ich mir, Mensch, also wir als Narren Christi, ja, wir dürfen auch sehr, sehr, sehr kreativ sein, wenn es darum geht, das Wort weiterzugeben. Ich musste auch an unseren lieben Herbert denken, der wird aber heute eh noch davon berichten. Aber es war schön, das einfach zu sehen, dass wirklich Menschen ihre Botschaften so in die Welt bringen können. Und ich dachte natürlich auch daran, ja, Paulus hatte auch eine Botschaft, ja. Und ja, nicht nur er, sondern neben ihm damals im alten Athen gab es 4 philosophische Schulen, die auch an allen Ecken und Enden dort gepredigt und gelehrt haben. Also Paulus war nur einer von denen. Und nur der Unterschied zwischen allen anderen und auch zwischen dem mit dem Detektor ist wohl der, dass der Paulus als auch wir die schönste Botschaft haben, die es auf dieser Erde überhaupt nur gibt. Ja, dagegen sind alle anderen Botschaften nichts als Windhauch. Und Paulus' Botschaft brachte ihn dann eben auch am Ende vor den Hohen Rat, wo er dann zeigen musste, was er wirklich sagt. Nicht, dass er vielleicht so ein Aufwiegler ist wie damals Sokrates 400 Jahre vor ihm, der auch die Jugend aufgerieben hat und dann dadurch den Schierlingsbecher trinken musste. Und jetzt schauen wir uns ja mal an, denn heute, unser heutiger Predigtext ist nämlich die Botschaft, die der Paulus in Athen auf dem Areopag, dem Hohen Rat und den Menschen, der dort bringt. Der Areopag ist ein Felsen in der Stadt, ein kleinerer Felsen. Und eigentlich liegt er ziemlich direkt neben dem großen Berg, auf dem auch die Akropolis ist. Könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, ne? Ein kleinerer Felsen. Ich lese den Text. Es ist die Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 22 bis 34. Ich lese aus der Luther. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhand dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollten wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Ich möchte beten. Ja, unser wunderbarer Gott, liebster Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du es uns gegeben hast, und wir danken dir jetzt, dass wir da eintauchen dürfen, Herr. Und wir bitten dich, mach unsere Herzen frei und öffne unsere Ohren und mach unsere Gedanken frei, dass wir uns auf dich konzentrieren können, Herr. Mach uns stille vor dir. Wir wollen dich hören, Herr, und von dir lernen. Amen. Ja, vergleichen wir mal die Zeit damals, die Paulus in Athen war, mit unserer heutigen Zeit und schau mal, wo da die Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten sind. Damals hatten die Menschen jede Menge erdachten Götter. Wisst ihr, wie viel es in Athen gegeben hat, wie viele Götterstatuen zu Zeiten des Paulus? Okay, hat jemand noch andere Überlegungen, noch andere Ideen? 3000. 3000 Götzenbilder beschreibt der Geschichtsschreiber Plinius. Und dass Paulus ausgerechnet zu dem einen hingeführt wird, dem einen Götzenbild, ja, wo draufsteht, dem unbekannten Gott, ist ja auch schon ein großes Wunder. Gell? Denn, also Gott hat ihm sozusagen auch irgendwo die Eröffnung geschenkt dadurch, wie er auch beim Hohen Rat dann ankommt. Also 3000 Götterbilder in Athen. Und natürlich die bekanntesten von ihnen, also Zeus, Poseidon, Athene, aber auch Erfolg, wie bei uns, nicht? Ruhm, Macht, Fressen, Saufen, also alles das hat es damals auch schon gegeben. Und allein die Stadt Athen ist ja bekannt nach der Kriegsgöttin Athene. Nicht? Und wenn man sich allein überlegt, was die damals auch geglaubt haben, nicht? Also weil der Zeus hatte plötzlich große Kopfschmerzen und hat dann den Schmied Hephaistos kommen lassen, und der Schmied hat die Axt gehoben und hat also dem Zeus den Schädel gespalten, und da sprang also gleich die Kriegsgöttin Athene raus in voller Montur. Und die hat dann später mit Poseidon um Athen einen Wettkampf gehabt, und so ist dann irgendwo, hat sie dann gewonnen, und dadurch wurde dann eben Athen zu Athen. Gell? Also das war so diese Geisteswelt auch damals, diese Glaubenswelt. Ne? Und die Frage ist, wie schaut es bei uns heute aus? Ja? Wir haben natürlich jetzt nicht mehr den Zeus und Poseidon und alle, nicht? Aber zum Beispiel bei uns haben die jetzt andere Namen. Ne? Nämlich, ich nenne mal Evolution. Nicht? Evolution mit den Untergöttern Zeit und Zufall und auch natürlich den Besondersten, dem Kriegsgott, ja, nämlich das Gesetz des Stärkeren, nicht? Survival of the Fittest. Das sind unsere Götter, die erklären uns, wie unsere Welt entstanden ist. Ja? Andere sagen auch kosmische Kraft, die alles hält. Oder auch das Gesetz des Universums. Hm? Karma. Also wenn wir uns heute umgucken, wir könnten auch mindestens 3000 Bildnisse aufstellen von all den Götzen, die wir uns so geschaffen haben. Und auch bei uns natürlich, wie damals auch, der Mammon, das Geld, die Habsucht, die, wie die Bibel sagt, eindeutig Götzendienst ist. Um uns daran zu erinnern, Kolosser 3,5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Also wir können heute in unserer Zeit sagen, nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist, ja, haben wir eine einfache Regel, ja, an der wir erkennen können, ob wir Götzendiener oder nicht sind. Nämlich, wenn uns irgendetwas wichtiger ist als Jesus Christus, ist das ein Götze für uns. Das hatten die damals noch nicht. Ja? Aber für uns gilt das. Das können wir daran messen. Und ein ganz berühmter Götze, ich weiß nicht, wie viele heute hier allein in diesem Raum bei uns sind, ja, ist ja unser Smartphone. Ja? Fast jeder trägt das nicht wie ein Amulett am Hals, wäre auch mal eine Idee, ja? Sondern trägt es irgendwo in der Tasche drin. Und mit diesem Götzen hieven wir uns rein zu allen Minuten und Stunden in diesen Weltgeist und nehmen teil an dem Geist dieser Welt und lassen uns von ihm inspirieren, nein, verschmutzen. So, wie schaut es aus mit den Straßenpredigern und Philosophen? Ja, also damals war das wohl gang und gäbe im alten Athen. Die konnten an allen Ecken und Straßen konnten die stehen und reden. Und interessanterweise auch bei uns in Europa ist das noch gar nicht so lange her, dass es sowas gegeben hat. Ja? Also noch bis zum Ersten Weltkrieg ungefähr gab es noch in London noch 100 solche Plätze, ja? Wo man das machen konnte. Übrig geblieben ist der Speaker's Corner. Nicht? Kennt ihr vielleicht vom Hörensagen her, wo man eben frei reden kann. In Wien gibt es seit 2017 einen im Prater. Ja? Also war auch mal eine Idee, dorthin zu fahren, das mal dort zu machen. Aber wie wir gesehen haben, auch bei uns kann jeder, wie er möchte, indem er es anmeldet, kann sich trotzdem in der Öffentlichkeit mit der Botschaft in irgendeiner Art und Weise einbringen. Uns ist also erlaubt, wir können Traktate verteilen, ja, wir können Straßenpredigten halten, wir haben auch die Möglichkeit, eben als Gemeinde irgendwelche Aktionen zu machen, wo wir Leute von der Straße eben mit dem Evangelium erreichen. Wir werden heute eh noch was hören. Und in den Social Media kann man sagen, die Social Media sind eigentlich heute auch unsere großen Straßen und Plätze und die, weiß ich, Blogs und Podcasts und YouTube und was alles gibt. Also auch wir haben heute die Möglichkeit, im großen Stil die Menschen mit der Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Letzte Frage, die Gier nach den News. Wir haben ja gehört, haben in der vorigen Predigt gehört, dass die Athener sehr begierig waren auf News. Ich würde sagen, es hat sich gar nicht geändert. Ja, ganz im Gegenteil. Wir sind noch gieriger drauf geworden, weil wir auch noch viel mehr Möglichkeiten haben als damals. Die mussten wirklich damals durch die Stadt gehen und sich wohin stellen, ja, und zuhören, schauen, was sagt derjenige und dann weitergehen. Nicht? Und wir brauchen heute nur ja, Fernsehen auf einschalten, Radio einschalten, Handy herausholen. Wir brauchen nur Zeitung lesen eben, Talkshows sehen. Also wir haben überall die News. Ja. Insofern kann man sagen, das, was uns Paulus jetzt hier bringt, das war eigentlich der Grund, warum ich diesen Vergleich gemacht habe. Die Frage stellt sich ja, ist sowas, was Paulus gemacht hat, auch heute noch in irgendeiner Art und Weise für uns relevant? Oder ist das nur damals, zu dieser damaligen Zeit, so hat das so funktioniert? Aber wir sehen, die Zeiten sind doch ähnlich, wenn auch sehr unterschiedlich. Also kann uns auch der Paulus tatsächlich ein direktes Beispiel sein jetzt in der Verkündigung. Hm? So. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Jetzt werden wir den Text mal nach den einzelnen Versen lesen. Ja? Wir lesen jetzt mal die Verse 22 und 23. Also Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Das ist kurz verrutscht, Moment. Ich lese bis 4 und 3. Moment. So. Habe ich den Moment vertippt? Okay. Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Also er wollte ihnen diesen unbekannten Gott verkündigen, den Jesus Christus. Und wir fragen uns, haben wir heute auch einen unbekannten Gott? Und hat er vielleicht sogar denselben Namen? Denn wie viel von uns wissen eigentlich, wer Jesus Christus ist? Ja? Wir haben zwar die Kirchen, die sich nach ihm benennen, wir haben die Gottesdienste, wir haben das Buch, von ihm geschrieben ist, aber weiß denn tatsächlich noch jemand, was überhaupt sein Name bedeutet? Manche denken ja tatsächlich, oder viele denken, das ist so ein Name wie Fritz Müller. Nicht? Und es heißt ja in der Bibel immer wieder, dass wir an seinen Namen glauben sollen und also seinen Namen annehmen sollen. Ja? Aber dazu müssen wir wissen, was sein Name bedeutet. Und in seinem Namen liegt auch schon das ganze Evangelium verborgen. Sein Name heißt nämlich der von Gott rechtmäßig eingesetzte gesalbte König, der unser Retter ist. Das ist die Bedeutung von Jesus Christus, das kürzeste Evangelium, was wir haben. Wenn wir also an seinen Namen glauben, wenn es heißt, ich glaube an Jesus Christus, dann müssen wir daran glauben. Ja? Und wenn wir das nämlich nicht wissen, dann können wir auch daran nicht glauben. Dann bleibt ein Bekenntnis zu Jesus Christus nichts anderes als ein Bekenntnis zu Fritzchen Müller. Ja? Dann wissen wir nicht, was wir da eigentlich bekennen. Es muss uns total klar sein. Und die Frage ist jetzt an uns, die wir ja eigentlich schon, nachdem wir so lange in die Gemeinde kommen und die Botschaft hören, die Frage ist, ob wir uns immer noch von der Milch ernähren, ja, oder ob wir auch schon uns von Fleisch ernähren, vom Fleisch des Wortes. Also stellen wir uns doch mal die Frage, kennen wir eigentlich Jesus Christus? Und die Bibel gibt da eine eindeutige Antwort, wie man das erkennen kann. Und diese Antwort finden wir im 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 3 bis 6. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Also an diesem Vers können wir doch eindeutig sehen, wie gut wir Jesus Christus kennen, indem wir seine Gebote halten. Ist doch interessant. Ja? Wir akzeptieren, dass uns der Staat alle Gebote und Gesetze auferlegt und akzeptieren das alles. Das ist für uns völlig normal. Wenn man zu schnell fährt, kassiert man einen Strafzettel. Ja? Rot über die Ampel ebenfalls, nicht? Wenn man was klaut, muss man vor Gericht ins Gefängnis. Ich habe einmal mal vergessen, meine Steuer rechtzeitig zu zahlen und bekam gleich 10 Tage später eine Mahnung vom Finanzamt und eine Strafe dazu. Habe ich zurückgeschrieben, habe gefragt, entschuldigen Sie, ich hab noch niemals meine Steuerzahlung vergessen, ob Sie mir das nachsehen könnten. Stand dabei, nein, denn wenn Sie Steuern zahlen, dann müssen Sie auch in der Lage sein, sie rechtzeitig zu zahlen. Bumm. Und ich habe gebrannt. Also wir akzeptieren das vom Staat selbstverständlich, dass wir dort Gebote und Regeln haben. Aber dass Gott, ja, der König, der Gebieter, dass er uns auch Gebote gibt, das wollen wir gar nicht hören. Ja. Natürlich rede ich jetzt, wenn ich sage wir, meine ich natürlich jetzt nicht alle von uns. Ja. Ich meine einfach allgemein. Ja. Allgemein diejenigen, die denken, sie kennen Jesus Christus. Und dafür nehme ich mich auch nicht aus. Wer sogar seine Gebote nicht hält, wird sogar als Lügner bezeichnet, indem die Wahrheit nicht ist. Jetzt fragen wir uns doch mal gleich sofort, okay, gut, jetzt will ich mal sehen, kennen wir seine Gebote überhaupt? Können wir so mal ganz flott runterzählen, ja, 20 Gebote von Jesus Christus, ja, der Reihe nach, der Wichtigkeit vielleicht nach. Ja, haben wir Jesus Christus Gebot wie eine Ampel vor uns, ja, wo es heißt, rot, stopp, nein, aufhören, ja, gelb, vielleicht entweder Verheißung oder auch Achtung, ja, aufpassen, und grün, das tut. Ich glaube, es wird gar nicht einfach sein, das mal so für sich zu benennen. Deswegen habe ich mir jetzt mal hier überlegt, ich nenne es mal das wichtigste Gebot. Das können wir finden in Matthäus 22, 37 bis 40. Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also wenn wir diese Gebote schon mal, wenn wir das Gebot schon mal uns zu Herz nehmen und das leben, dann sind wir schon sehr dicht daran, am Erkenntnis Jesu Christi, am Leben in seinen Fußstapfen. Kurzer Gedankengang dazu, ja. Hier steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist euch schon mal aufgefallen oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass wir in der Regel diese Nächstenliebe sehr gerne predigen und uns daran festmachen und sagen, ja, Nächstenliebe, wir Christen lieben den Nächsten. Aber wenn hier mal genau steht, was hier steht, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Das heißt, die Nächstenliebe ist eigentlich ein Spiegelbild der Liebe, die wir zu uns selbst haben. Wie oft hören wir eigentlich als Christen darüber, dass wir uns selbst einmal lieben und achten und wertschätzen sollen? Ja, dass wir es lernen müssen, dass wir es lernen sollten, uns mal auf uns selbst zu gucken, wie eigentlich gehe ich mit mir um? Treibe ich mich nur an? Bin ich boshaft zu mir? Quäle ich mich? Ja, raube ich mir Schlaf? Ja, mache ich mir Sorgen? Ja, tue ich Dinge, die mir weder psychisch gut tun, noch körperlich gut tun? Ja? Wie gehe ich mit mir um? Bin ich ein Menschenschinder an mir selbst? Und wenn ich das nämlich feststelle, dass ich das bin, dann brauche ich mich überhaupt nicht wundern, dass ich meinen Nächsten genauso behandle. Und dann ist diese ganze Nächstenliebe nichts als eine Farce. Ja? Dann brauchen wir Christen damit gar nicht anfangen, da lieber schweigen. Gar nicht erst erwähnen. Fangen wir doch mal bei uns an. Und wisst ihr, das ist gar nicht einfach. Versucht es mal nur eine Stunde lang, ja, mit allen Gedanken, mit allen Worten, mit allen Taten, sich immer zu fragen, ist das jetzt etwas, was mich und Gott in mir wertschätzt? Und ist es etwas, was gut ist, was freundlich ist, was liebevoll ist, was schön ist, was sanft ist, sanftmütig ist? Ist es das? Ja, und mit diesem Blick dann eben durch die Welt gehen und dann beginnen, mal so den Nächsten anzuschauen. Und ich denke, wenn wir da mal anfangen mit den einfachen Dingen, dann ist die Gottesliebe, also dieser Lob, der daraus entspringt, schlichtweg eine Folge dessen. Ja, es bleibt gar nicht aus. Weil in diesem Zustand, wenn man da mal nur dran geknabbert hat, merkt man schon, wie auf einmal die Freude erwächst und daraus sozusagen ein Quell des Lobpreises wird zu Gott. Ja, lesen wir weiter die Verse 24 und 25. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Ja, Gott ist ganz anders als die Götzen. Ja, er ist anders als diese steinernen Bilder. Er ist souverän, er ist unabhängig, er ist allmächtig und er ist der Lebensspender. Ganz klare Beschreibung dieses Gottes. In den Versen 26 bis 28 steht, wer ist der Mensch vor Gott? Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen Und der hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Gesetzen sie in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohlfühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Nachdem er so beschrieben hat, wer Gott ist, in wenigen Worten, sagt er nun, wer der Mensch vor Gott ist. Und er beginnt auch gleich bei der Schöpfung, Adam, Eva. Und er kommt auch gleich mit dem Sinn des Lebens. Das ist ja das, nochmal auf diesen Suchtdetektor zurückzukommen. Der Mensch, der Süchtige, sucht. Ja? Und er sagt gleich, du brauchst nicht mehr suchen, denn den Sinn des Lebens gibt dir Gott. Ja? Nämlich, ganz einfach, Gott suchen, fühlen und finden. Und mit dem Fühlen kann man so ungefähr verstehen, eine energische, eine sehnsuchtsvolle Suche, also eine Suche, die nicht nach dem Motto, naja, okay, ich habe es nicht gefunden, kennen wir ja so oft. Ich habe mal geguckt, aber ich habe es nicht gefunden. Ja? Sondern eine Suche, die wie ein Feuer in dir brennt, ja? Die dich immer wieder antreibt. Diese Form von Fühlen. Ja, das, ja? So sollen wir Gott suchen und finden. Ja, und natürlich, wir denken hier an 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und als Frau. Und das ist ja nie aufgehoben worden. Wir sind ja auch heute noch nach seinem Bilde geschaffen. Wir dürfen nur eins nicht vergessen, ein Bildnis kann eben auch Feuer fangen und ist dann verkohlt. Aber ursprünglich die Idee ist die gewesen, dass wir wirklich Bildnisse Gottes sind, die eben halt durch den Sündenfall im wahrsten Sinne des Wortes Feuer gefangen haben oder man kann auch sagen gestorben sind, ja, und durch dieses Sterben auch diesen Verwesungscharakter haben, ja, diesen stinkenden Charakter, der sich in all unseren Lebensbereichen äußert. Aber es ändert nichts daran, wir sind als Mann und als Frau nach Gottes Ebenbild geschaffen. Auch ein Grund, um wieder mal an seiner Selbstliebe zu arbeiten, an seiner Selbstachtung. Verse 29 bis 31. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ja, es ist auffallend hier, wie nüchtern Paulus diese Tatsachen bringt. Es ist unglaublich. Gott ist kein Bettler. Ja? Er ist nicht derjenige, der um uns fleht, der sagt, bitte kommt doch her, ich bin euer so liebender Vater und ich gucke, wie ich euch liebe, liebt mich doch auch, so bitte, ich möchte euch doch so gerne retten, kommt doch bloß. Ja? Nein, es ist er nicht. Ja? Sondern er ist lange Zeit sehr geduldig, sehr nachsichtig gewesen mit den Sünden der Menschen. Er hat darüber hinweggesehen, wie es hier steht. Ja? Aber mit Jesus Christus hat eine komplett neue Ära begonnen in der Menschheitsgeschichte. Das muss uns mal klar sein. Ja? Und er sagt, jetzt haben wir ihn. Tut also Buße. Und Buße, ich meine, wir wissen das, aber vielleicht hört es jemand, Buße heißt nicht, dass man sich irgendwo mit einer Peitsche schlägt. Ja? Buße tun ist nichts anderes als schlichtweg umkehren von den falschen Wegen. Ja? Bleib stehen, wende dich zurück, dreh dich um und geh zu Gott. Geh zu Jesus Christus. Umdrehen zu Gott und zu seinem guten Willen. Das gehört nämlich auch noch dazu. Wir denken immer, unser eigener Wille sei gut. Ja, dabei ist unser eigener Wille eine Kette, eine Fessel. Ja, wir sind Sklaven unseres eigenen Willens. Ja, es ist ein schweres Joch, was da auf uns liegt, wenn wir meinen, nach unseren eigenen Gutdünken durchs Leben zu gehen. Es ist das schwerste Joch, ja, was man sich nur vorstellen kann. Das leichte Joch ist, zu Jesus Christus zu folgen. Seine Gebote sind Freiheit, ist der frische Wind, ja, der durch das Zimmer kommt, durchs Fenster kommt, in unser muffiges Ich hinein. Ja, und dann sagt er, und diesen Mann, den er auserkoren hat, den wird er als Richter senden. Als Richter. Und er hat ihn bestätigt durch die Auferstehung von den Toten. Da ist nicht gleich mal irgendwas mit, dieser Gott, der liebt euch so und er hat für euch und weil er euch so liebt, hat er sein Leben gelassen. Ja? Nein, ganz klipp und klar, erstmal der Richter. Ja. Bis jetzt war es ja noch ruhig. Ne? Aber jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. 32 und 33. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein anderes Mal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Das war's, damit war die Predigt abgebrochen. Und Paulus ging aus ihrer Mitte. Eine kurze Predigt, sehr prägnant, sehr nüchtern, sehr stark und das ist das Resultat. Und Paulus zeigt uns auch hier letztendlich, wie man darauf reagiert. Ja? Kein weinerliches, darf ich noch was, ich habe doch noch was, ich mehr. Ja, sondern tatsächlich, er geht. Und verrückt ist ja, für uns aber verständlich, diese verquere Reaktion der Menschen auf diese Botschaft. Ja, wie kann denn das sein? Der Mensch, der ein Sklave der Angst des Todes ist, ja, wo sich sein ganzes Leben um diese Angst dreht, ja, was wird wohl sein mit der Zeit, wenn man im Grab liegt, wenn man nichts mehr machen kann, alles verloren hat, ja, wenn man nicht mehr existent ist, was wird dann bloß sein, diese Angst? Ja? Und nun kommt jemand und sagt, Moment, ja, du kannst doch ewig leben. Das ist dir jetzt genommen, diese Angst. Ich habe eine Lösung dafür. Anstatt dann sich mal das anzuhören und sagen, okay, Moment, das möchte ich jetzt mal genauer hören. Ja? Nein, sofort Spott und Häme und sie wollen nicht weiterhören. Ja, jetzt kann man natürlich dafür drei Erklärungen finden. Ja, das eine ist ganz klar, des Menschen Herz ist seit dem Sündenfall komplett verquert, kaputt. Ja. Sein ganzes Wollen, sein ganzer Verstand, sein Wünschen, alles ist schwer in Mitleidenschaft gezogen, ist verdorben. Er agiert auf dieser Welt als ein, wie die Bibel sagt, als ein Toter. Lass die Toten begraben. Als ein Toter. Und seine ganzen Gedanken, seine Fühlen und sein Wollen ist nichts anderes, wie ich vorhin schon sagte, wie eine Art Verwesungsgeruch auf Erden. Also durch und durch dunkel und übel. Und so jemand will nichts davon hören, dass es irgendwie nochmal ein Leben geben könnte oder sowas. Das ist einfach schlichtweg, als wenn man zu Toten spricht. Das andere ist, dass ein Mensch in dem jetzigen Zustand mit der Sündenlast, die er hat, in diesem Zustand, dass das eine solche Schinderei und Sklaverei ist und eine solche Prackerei im Leben, dass man gar keine Lust hat. Stellt euch mal vor, so ein Leben würde hinterher ewig weitergehen. Das ist ja die Hölle. Ja? Also auch so einer sagt, bitte, bitte, lieber nicht. Ich will davon gar nichts hören. Ich bin froh, wenn eines Tages die Grube, der Sarg zu ist, die Grube dicht. Ja? Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Und dann gibt es auch noch Christen, die auch sagen, Moment, oder nicht Christen, ich würde gar nicht sagen, nein, spirituelle Menschen, ja, die auch sagen, Moment, Auferstehung will ich deswegen nicht haben. Nein, dann bleiben wir bei Christen. Ja, weil sie sagen, ich möchte doch auch nicht so als Christen, wo es mir doch auf dieser Welt so schlecht geht, wo ich doch so belastet und so schwer bin, auch das ewig lange haben. Denn es ist ja wirklich so, wenn wir uns jetzt vorstellen, alle, die wir hier sitzen und stehen, ja, wenn wir diesen Zustand Milliarden von Jahren ertragen müssten, ich glaube, wir würden alle auch Angst davor haben. Ja? Sondern der Zustand der Ewigkeit ist ja nur dann möglich, wenn wir ein komplett gereinigtes Herz haben, wenn der Urzustand hergestellt ist, wenn wir wieder ein Adam sind, ja? Wenn wir Jesus so ähnlich sind, dass wir in seinem Geist sind, durch und durch. Das, was wir jetzt hier auf dieser Welt noch nicht haben, ja? Aber was wir eines Tages bekommen werden, nicht? Wo wir heute nur einen Vorgeschmack haben davon. Ja? Aber dieser Zustand, den eben Jesus bei Gott hat, dieser herrliche Zustand, von dem er so oft immer wieder davon erzählt, wie herrlich es war bei Gott, nicht? Das ist ja der Zustand, den wir in der Ewigkeit haben werden. Wir werden uns genauso herrlich bei Gott fühlen. Und deswegen dürfen wir nicht von unserem jetzigen Ich ausgehen, weil dieser Zustand ewig zu ertragen ist auch nicht so ohne. Ne? Also, Jesus ähnlich werden. Und jetzt noch der letzte Vers. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Also interessant, gell? Mir ist sofort das Bild gekommen, wie jemand, der die Angel auswirft, mit einem Köder dran. Dieser Köder, ja, der muss nicht dem Angler schmecken, ja, sondern dieser Köder muss genau dem Fisch schmecken, den er angeln will. Ja. Der eine Fisch braucht Fliegen, der andere braucht Würmer, der andere geht mit Brotstückchen und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Du musst schauen, auch wie groß der Haken ist. Ein kleiner Haken, großer Haken. Wenn du also fischen willst, dann brauchst du den richtigen Haken mit dem richtigen Köder. Ja? Und irgendwie, Paulus hat genau mit seiner Predigt diese Angel ausgeworfen. Und er ist geduldig wie ein Angler, hat er das gesagt und geschaut, wer anbeißt. Und dann angezogen. Das sehen wir hier. Und ich finde, da können wir sehr viel von Paulus lernen. Denn wenn du nämlich mit falschen Köder angelst, mit einer falschen Botschaft, mit einem falschen Haken, ja, dann hast du am Ende deinen Eimer mit lauter falschen Fischen. Ja? Eigentlich nicht die, die du wolltest. Denn wir sind doch nicht dazu aufgerufen, ja, jeden Menschen irgendwie auf Biegen und Brechen, ja, mit Jesus zu verkuppeln. Ja? Das ist doch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist doch, diejenigen zu erreichen, die von Gott erwählt sind, die von Gott berufen sind, an denen Gott im Herzen schon gearbeitet hat. Die sollen wir erreichen. Denn sonst passiert Folgendes, wenn wir das anders machen, dann haben wir tatsächlich lauter Menschen in der Gemeinde, die eigentlich sagen, ja, ich gehöre zwar dazu, aber eigentlich will ich von Jesus nichts wissen und überhaupt das alles erschmarren. Das und das finde ich toll, das nehme ich mir heraus, picke ich mir heraus. Das ist nicht die Familie Gottes. Ja? Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass diejenigen von uns, die den Geist Gottes haben, von Gott Erwählte sind und von Gott Gerettete sind. Gott hat an uns gewirkt. Das muss uns klar sein. Resümee dieser Predigt von Paulus. Es sind vier kurze Punkte. Das erste, er hatte die richtige Einstellung. Er hatte die richtige Einstellung, weil er sich genau als das gesehen hat, als der Menschenfischer, der die Botschaft auswirft und die Fische an Land zieht. Ja? Und weil er das gewusst hat, braucht er auch keine Menschenfurcht haben, weil er hat gewusst, alles andere macht Gott. Er muss den Menschen nicht gefallen, er musste seinen Zuhörern nicht gefallen. Ganz wichtig. Ja? Er stand dort nicht voll und prall mit Ego und hat versucht, noch irgendwas zu verhandeln, ja? Sondern Botschaft raus, angezogen und fertig. Und dann geht er weiter. Und wir haben ja noch gesehen, dass er ja auch durch diese Botschaft einige tatsächlich angebissen haben, dass tatsächlich einige gläubig geworden sind. Genau die waren eben diejenigen, die er auch fischen sollte. Welche Einstellung hatte er? Ja, ich lese mal 2. Timotheus 2, 3 bis 5. Leide mit mir als guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wer einen Wettkampf bestreitet, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Also Paulus sieht sich als ein Streiter für Jesus Christus, als ein guter Streiter Christi. Und er geht sogar noch weiter. Er redet davon, wer in den Krieg zieht. Für ihn ist das Krieg gewesen. Der verwickelt sich nicht in die Geschäfte des täglichen Lebens. Der hat nicht lauter Randthemen. Er will auch nicht gefallen irgendjemand, der ihn angeworben hat. Und wenn er einen Wettkampf bestreitet und den Siegeskranz erlangen will, dann nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Und das ist das Schöne, die Regeln. Gott hat uns die Regeln aufgegeben. Er hat uns auch den Köder gegeben, das Evangelium gegeben. Wenn wir mit diesen Regeln, mit diesem Köder in der Welt tätig sind, dann werden wir genau diese Menschen fischen, die eben Gott will, dass wir sie fischen. Oder wir sehen es auch dort noch gut in Epheser 6, 12. Das schreibt Paulus eben auch. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also auch da wieder, mal ganz klar, der Paulus sieht jetzt nicht die einzelnen Menschen dort und denkt sich, oh, ich muss jetzt irgendwie jeden so psychologisch erreichen. Ja? Sondern er sagt sich einfach, es ist so, diese wunderbaren Menschen, diese Ebenbilder Gottes, als das sieht er sie, das wissen wir, ja, die aber sowas von dem Weltgeist auf den Kopf gestellt sind, sowas von verquer sind und vergiftet und schlecht, ja, ich muss sie erreichen, indem ich eben kämpfe mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern im Himmel. Er muss diesen Weltgeist bekämpfen. Und dieser Weltgeist lässt sich nur bekämpfen, indem er ganz klar das Evangelium bringt. Das ist die einzige Waffe, um diesen Weltgeist zu besiegen. Das ist irgendwie eine schöne Vorstellung, denke ich mir wieder. Paulus hat eine klare, keine diffuse Aufgabe gehabt. Es war eine klare, ein klarer Auftrag und auch ein klarer Abgang von ihm. Also ich hab das wirklich schwer begeistert. Ja gut, der richtige Einstieg, das ist immer sehr schön, wenn man seine Zuhörer abholen kann, so wie vorhin der Kurt auch von dem Boot der Firma gesprochen hat, da habe ich gut ansetzen können. Und es ist natürlich gut, die Zuhörer abzuholen, wo sie gerade sind, in ihren Süchten, in ihren Ängsten, in ihren Problemen vielleicht, ja, in diesem Fall in dieser in diesem Götterkult. Und von dort aus dann weiterspinnt, hat er auch irgendwie sehr gut gemacht, immer diesen einen Gott eben erwähnt, den Unbekannten. Ja gut, über die richtige Botschaft, glaube ich, müssen wir jetzt nicht nochmal alles aufrollen, aber wir merken uns einfach, was wir zu sagen haben, ist, dass Jesus Christus ist nicht Fritzchen Müller, ja, es ist der göttliche König, der von Gott rechtmäßig eingesetzte König über diese Welt, der Richter ist und der Retter ist. Und darin ist die komplette Botschaft des Evangeliums. Zu ihm kommen. Er rettet uns eben vor der Sünde, auch das ist wichtig, ja, vor dem schweren Joch dieser Sünde. Er rettet uns vor dem Verderben und vor dem Gericht und vor der ewigen Pein. Das sind die Botschaften von damals und die werden ewig so sein, bis zu seiner Wiederkunft, bis er kommt zum Gericht. Und das Letzte nochmal, das richtige Vertrauen. Und hier ist jetzt eben dieser Hebräervers 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und mit diesem Schwert des Wortes hat Paulus agiert, wenn er den Menschen das Evangelium gebracht hat. Ja, wie ein Chirurg, der ein Skalpell ansetzen muss, um das Übel rauszuschneiden. Ja. Es musste scharf sein, deswegen ein deutliches Wort, dieses kräftige Wort. Und dann hat Paulus gewusst, wenn er das Wort so bringt, das Evangelium so bringt, in dieser Form, dann kommt folgende Tatsache, Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Paulus hat gewusst, er muss predigen, er hat gewusst, was muss er predigen und er hat gewusst, danach macht alles andere Gott. Und das wünsche ich mir auch für uns, dass wir das leben und tun aus großer Freude im Herzen. Amen.